Ja, vielen Dank, Jochen. Und wir wollen jetzt gemeinsam auf die Predigt hören. Mario, dir Gottes Segen dafür.
Ja, hallo von meiner Seite. Mikro funktioniert wunderbar. Ich freue mich, dieses Jahr schon relativ bald wieder hier zu sein. Ich war im Dezember das letzte Mal hier. Wer sich erinnert, über Maria und die Jungfrauengeburt gepredigt. Und im Februar komme ich immer mal, weil das bei mir gut reinpasst vom Semester. Jetzt im Januar war ich die ganze Zeit eigentlich unterwegs, habe Hochschulreisen gemacht, aber derzeit sind die Studenten am Schwitzen. Der mich nicht kennt, ich bin der Mario Kunze, arbeite als Studentenmissionar für den Deutschen Christlichen Technikerbund. Habe draußen auch ein paar Sachen am Stehtisch ausgelegt, zum Beispiel Jahreslosungskarten, wer noch keine hat, haben wir eine ziemlich coole. Das könnt ihr gerne mitnehmen, was da ist. Und genau, im Februar passt es immer ganz gut und ich wollte schon immer mal über Nehemia 13 predigen. Und da mir der Peter gesagt hat, dass ihr gerade eine Nehemia-Reihe macht, mehr oder weniger zumindest immer mal wieder, habe ich so gedacht, dann könnte das doch ganz gut passen. Ich möchte heute Morgen über Ehescheidung im Namen des Herrn predigen, weil genau das ist der Inhalt des Endes des letzten Teils des Nehemia-Buches. Wenn wir uns dem Ganzen annähern, dann muss man sagen, Nehemia, Esra, diese beiden Bücher, das ist so die Phase der Rückkehr aus dem babylonischen oder dann des persischen Exils. Wir reden von 539 vor Christus. Hier hat der König Kyros, der Babylon erobert hat, das sogenannte Edikt des Kyros herausgegeben und gesagt, Gott hat mir gesagt, dass die Juden zurückgehen sollen. Und zwar hat Gott mir auch gesagt, dass ihm der Tempel in Jerusalem wieder gebaut werden soll. Das könnt ihr in Esra Kapitel 1 nachlesen. Da steht es in den ersten Versen drin. Dieses Edikt des Kyros führt dazu, dass es tatsächlich eine größere Gruppe Menschen gibt, die sich aufmacht von dem Osten, von heutigen Irak, geht zurück. Es sind ungefähr 50.000 Männer. Das ist viel und wenig zugleich, weil es sind deutlich mehr weggeführt worden. Also man sieht, dass die Rückkehrzahl nicht dem entspricht, von denen, die weggeführt sind. Aber gleichzeitig ist es schon eine, sage ich mal, mittlere Stadtgröße von Männern, die dann zurückkommen und sich auch in der Gegend von Jerusalem ansiedeln. Das ist dann auch so, dass die anfangen, dort wieder zu opfern. Das machen sie gleich am Anfang, dass sie einen Altar wieder hinbauen. Und dann mit dem Tempel, das dauert etwas länger, aber tatsächlich schaffen sie das auch. 521 vor Christus wird dann der Tempel eingeweiht. Da gibt es ein paar Probleme, ein bisschen Stress mit den Einheimischen oder die Leute, die mittlerweile da leben, die sind dagegen, dass sie den bauen. Aber schaffen sie auch und sie haben dann ihren Tempel ungefähr 20 Jahre später steht der. Dann ist es so, dass immer wieder Leute zurückkommen aus Babylon, und unter verschiedenen Leuten oder verschiedenen Anführern, einer davon ist Esra, der andere ist eben Nehemia. Nehemia, der Namensgeber dieses Buches auch, der kommt ungefähr 445 vor Christus nach Jerusalem. Und er hat das Anliegen, ja, Tempel steht, ist nett, aber die Stadt hat keine Mauer und deswegen sind wir verwundbar vor den Feinden und er hat das Anliegen, wir wollen die Mauer wieder bauen, wir wollen Jerusalem als Stadt insgesamt wieder aufbauen, weil mittlerweile seit fast 200 Jahren lag da, oder 180, 170 Jahren lag da alles in Schutt und Asche. Die Stadtmauer war also über 150 Jahre schon kaputt, lag da. Nehemia baut sie auf. Und der Predigttext schließt sich jetzt an eine Phase, die Stadtmauer ist gebaut. Und Nehemia reist zurück, der ist nämlich Mundschenk des persischen Königs, hat eine recht hohe Beamtenposition, kommt wieder ein paar Jahre später, 442 vor Christus, und er muss feststellen, dass es zwar jetzt eine Mauer gibt, es gibt den Tempel, das läuft alles, aber das Volk lebt nicht so, wie es eigentlich vom Gesetz her gedacht wäre. Und eigentlich hatte er eine Art Erneuerungsbewegung angestoßen und hatte mit dem Volk einen öffentlichen Bund geschlossen, wo sie sich in Nehemia 10 verpflichtet haben, gesagt haben, wir wollen bestimmte Dinge tun und andere Dinge lassen, wo wir erkannt haben,
dass das ist, was Gott von uns will. Und was wir auch erkannt haben, ist, dass wir es früher so gemacht haben. Wir wollen nicht so sein wie vor dem Exil. Wir wissen, Gott hat uns in die Verbannung geschickt, weil wir untreu waren. Ja, 3 Jahre später kommt Nehemia zurück und er muss feststellen, dass nahezu alle Punkte dieser Verpflichtung, dieses Eides, der da vor Gott geschworen wurde, dass die völlig ignoriert wurden, dass sie genau die Dinge machen, die sie vorher gesagt haben, dass sie sie nicht tun wollen. Und eine der Sachen, wo man sich eben dazu verpflichtet hatte, war Nehemia 10, Vers 31, da heißt es, und sie schwören, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Das hatte man öffentlich vor Gott gelobt. Und hier setzt jetzt der Predigttext an, Nehemia 13, Verse 23 bis 30. Auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdottische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete aschdottisch. Keines von ihnen konnte jüdisch reden und nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für eure Frauen nehmt. Das ist eine hebräische Schwurformel, da wird der Fluch dann nicht ausgesprochen. Also das ist die Drohung quasi, wenn ihr das tut. Und dann bleibt es aber namenlos, was dann passiert. Es ist klar, es ist ein Fluch. Hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott. Und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Nun muss man nun auch von euch hören, dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiratet. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, den jagte ich von mir weg. Rechne es ihnen an, mein Gott, wegen der Verunreinigungen des Priesteramtes und des Bundes der Priester und der Leviten. So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ich stellte die Dienstordnungen für die Priester und Leviten auf, für jeden in seinem Arbeitsbereich. Ihr seht also, das geht recht handfest zu. Nehemia stellt fest, hier sind Familien, die sind letztlich überhaupt nicht mehr kulturell und vor allem religiös auf der Linie der jüdischen Rückkehrer, sondern es gibt eine derartige Vermischung, dass das Volk seine Identität verliert. Also sowohl die Sprache hat man jetzt gesehen, aber es geht hier auch sehr stark um die Religionsebene. Und den Männern ist das egal, die haben halt ihre ausländischen Frauen und die kümmern sich um die Kinder. Und damit hat das natürlich dann auch entsprechende Auswirkungen auf die nächste Generation. Das Krasse auch hier, dieser Vers 28, dass die Priesterlinie, selbst die Familie des hohen Priesters, da mit schlechtem Beispiel vorangeht. Sanballat ist nicht irgendwer, sondern das ist der Typ, der Statthalter in Samaria war zu der Zeit und der Hauptgegner Nehemias, als es um den Stadtmauerbau ging. Das war der, der versucht hat, Ast die irgendwo auf seine Seite zu ziehen, dann hat er sie bedroht, dann hat er versucht, den persischen König da ein Schreiben zu schicken, um das zu verhindern. Das ist der Hauptgegner und der Sohn des hohen Priesters hat nichts Besseres zu tun, als sich mit dieser Familie zu verschwägern. Und an der Stelle tut Nehemia auch einen radikalen Schritt gehend. Er jagt ihn davon. Also hier tut er seine Autorität als Statthalter, die er vom persischen König hat, auch ausüben. Was ist jetzt die Situation, in der ein Nehemia hingeht und Männern die Haare rauft, weil er sagt, das, was ihr tut, geht gar nicht? Wenn man das verstehen möchte, lohnt es sich auch, in Esra reinzuschauen. Esra eben 16 Jahre früher, aber ähnliche Situationen. Esra 9 und 10 hat da sehr viel dazu zu sagen. Und Esra kommt als Gesandter in Esra 7, da tritt er das erste Mal auf. Und auch er sieht, wie schlecht es eigentlich geistlich gesehen um diese Rückkehrergemeinde steht. Und er ist da vollkommen fertig, aber es wird ihm im Prinzip vom Volk zugetragen, Esra 9, Verse 1 bis 2. Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kaanitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Also Esra, auch wieder bevollmächtigt von dem persischen König, wird von einigen Leuten zugetragen, einige Oberste gesagt, wir haben ein Problem, wir haben sehr viele Mischehen, wir haben keine Abgrenzung von den Gräueln der Nationen und die Leiter sind die allerersten, die das machen. Übrigens eine sehr häufige Beobachtung, der Fisch stinkt vom Kopf her, gibt es das Sprichwort. Und es ist häufig so, dass die Korruption oben beginnt und sich dann nach unten sozusagen durchsickert. Das ist auch in der Gemeinde sehr wichtig, dass die Leiter einen gewissen Normen entsprechen, wie wir das in 1. Timotheus lesen. Das hat damit zu tun, wenn es die Leiter tun, dann gibt es keinen Grund mehr für die anderen, es nicht auch zu tun. Israel hat also scheinbar in der Gefangenschaft nichts gelernt. Diese Rückkehrgemeinde, wo man eigentlich sagen könnte, ja, die haben doch eigentlich in Babylon an Gott festgehalten, die haben die Synagogentradition begründet, die haben ein Anliegen dafür, dass dieser Tempel wieder steht. Wenn ihr das Bußgebet Daniels lest, was für eine Schulderkenntnis, was für eine Buße, die da passiert. Aber sobald sie wieder am Land sind, scheint alles vergessen. Und sie wiederholen die Sünden ihrer Väter. Und das nicht nur einmal, Esra eben 558 vor Christus, 458 vor Christus. In Nehemia hat das gleiche Problem 442 vor Christus, 16 Jahre später. Es scheint so zu sein, dass sie nichts lernen und vor allem die Leiter scheinen unverbesserlich zu sein. Jetzt muss man, wenn man über diesen Gesamtkontext nachdenken, überhaupt erstmal die Frage stellen, ist es denn ein Problem, dass man eine ausländische Frau heiratet? An heutiger Sicht würde erstmal schnell die Rassismusglocke klingeln nach dem Motto, ja, wie kann das ein Problem sein, dass man eine internationale Partnerin oder einen Partner hat? Wie kann es ein Problem sein, wenn man dann nicht die lokale Landessprache spricht? Mit Englisch kommt man doch auch durch. Oder wenn ihr hier eine tamilische Gemeinde habt, na, ich bin mir sicher, die sprechen nicht alle Deutsch. Und dann könntet ihr auch sagen, na, pass auf, liebe FEG Gerlingen, bitte vermischt euch nicht mit den Tamilen. Die haben eine andere Kultur, haben eine andere Sprache. Das wollen wir nicht. Und das wäre Rassismus. Das ist aber genau nicht der Punkt hier. Und man sieht es ganz gut bei dem ursprünglichen Gebot, was Gott gegeben hat, wo er gesagt hat, liebes Israel, vermische dich nicht mit den Nationen. In 5. Mose 7 ist das summarisch geschrieben, Verse 1 bis 4. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kaaniter und die Perisiter und die Hiviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahingibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, sie ausrotten. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Das Problem ist nicht das andere Volk. Das Problem ist nicht, dass man eine internationale Ehe hat, was die eigene Ethnie, die eigene Familiengrenze übersteigt oder überschreitet, sondern das Problem ist, wenn ich eine ausländische Frau oder einen ausländischen Mann heirate und dieser hat eine andere Kultur und vor allem eine andere Religion, dann wird das mein Familiengefüge prägen Und meistens ist es so, dass der oben ist, von dem der unten ist, eher runtergezogen wird als andersrum. Es geht leichter nach unten. Und man sieht das in der Geschichte in zwei Richtungen. Wenn sich Leute bekehrt haben zum Gott Israels, war es kein Problem, in Israel einzuheiraten, obwohl man ein Kaaniter war, die Hure Rahab in Jericho, die ihr Volk verrät. Im Stammbaum von Jesu ist ganz normal einheiratet, obwohl sie heißt, rottet sie alle aus, tötet sie, aber sie bekehrt sich, sie bekennt sich zum Gott Israels. Wir haben gesehen, Nehemia hat ein Problem, die Leute haben moabitische Frauen geheiratet. Ja, Ruth ist eine Moabiterin, aber sie sagt halt zu Naomi, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Und an dieser Stelle hat sie einen religiösen Übertritt vollzogen zum Volk Israel. Und wenn sie dann eben Boas heiratet, dann besteht da keine Gefahr, dass der arme Boas von seiner Frau zu den Göttern der Moabiter verführt wird, weil die Ruth glaubt ja schon an den lebendigen Gott, an Jahwe. Deswegen ist auch die Ruth im Stammbaum Jesu kein Problem, dass eine moabitische Frau da ist. Aber andersrum ist es ein großes Problem. Es gibt sehr viele Beispiele in der Bibel, wo man sieht, dass wenn dieser religiöse Übertritt nicht passiert ist, dass wenn der Partner eine andere Religion hatte, dass dann die Leute auch in entsprechende Probleme gekommen sind. Es beginnt bei Esau, der zwei kanaanitische Frauen nimmt und also dann merkt, dass es Stress gibt, nimmt er noch eine von Ismael dazu. Das ist ganz schlimm am Baal Peor in 4. Mose 24. Simri, der Kosbi mit ihr Sex hat, während die Plage Gottes über Israel hereinbricht. 10.000 sterben, interessiert ihn gar nicht. Pinhas durchbohrt ihn, während sie im Bett liegen, zusammen mit dem Speer, wird ihm von Gott sehr positiv angerechnet. Simson, seine philistinischen Frauen und natürlich Salomo, den Nehemia ja selber in dem Predigttext auch erwähnt. All diese Beispiele zeigen, wenn es eine Ehe gibt mit unterschiedlicher Religion, dann hat es einen korrumpierenden, einen verderblichen Effekt. Und wenn nicht gleich, dann irgendwann bei Salomo ist es dann halt im Alter soweit, dass er Kompromisse macht. Und was das für Kompromisse sind, Salomo macht eine Höhe für Chemosh auf dem Ölberg und 300 Jahre lang verbrennt Israel da ihre Kinder, bis König Josia es dann abschafft. Also was Salomo gemacht hat, was er als Leiter verbockt hat, tut für Jahrhunderte das Volk Israel im negativen Sinne prägen. Dann ist auch interessant, 5. Mose 7 werden ja diese 7 Völker der Kaaniter genannt. Wenn wir das bei Nehemia sehen, da ging es um Aschdod, das sind die Philister, da ging es um Moab, da ging es um Ammon. Das waren eigentlich keine Völker, wo es hieß, da dürft ihr euch nicht einheiraten. Aber das Grundproblem, Vers 4, ist bei jedem Volk gegeben. Ob das jetzt Ammon oder Moab oder Ägypten oder Deutschland ist, wenn die Leute was anderes glauben, dann hast du immer die Gefahr, es würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und das ist der Grund, warum Gott hier eine relativ enge Regel erlässt und warum es ganz klar Sünde ist, aus der Perspektive des Alten Testamentes, sich mit anderen Völkern zu vermischen für Israel. Jetzt wäre natürlich für uns die Frage, 5. Mose 7 ist nicht das, was wir primär lesen, wenn es darum geht, wen ehelichen wir so. Wir haben das Neue Testament, aber auch da stehen interessante Sachen drin. 1. Korinther 7, 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Und das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo tatsächlich überhaupt über Eheschluss im engeren Sinne gesprochen wird und mal gefragt wird, okay, was ist denn eigentlich da die religiöse Voraussetzung? Und es wird hier relativ deutlich gesagt, dass diese Eheschließung in der Lebensgemeinschaft mit Gott geschehen muss. Und das setzt auch voraus, dass der Partner gläubig ist. Also diesen Text kann man eigentlich nur so verstehen, im Herrn geschehen, ein Eheschluss heißt, dass ich eine Person heirate, die den Glauben an den lebendigen Gott teilt. Wem das nicht reicht, der hätte mit 1. Korinther 7, 12 eine Passage, die man gerne anders versteht. Den Ungläubigen, den Übrigen aber sage ich nicht, der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und das begegnet mir häufig gerade von Leuten, die in einer Partnerschaft sind mit einem Nichtchristen, dass sie sagen, hey, da gibt es doch in 1. Korinther 7 den Fall, wo das vorausgesetzt wird, dass es eine gemischte religiöse Ehe gibt. Und das ist auch zutreffend. Allerdings ist hier wichtig zu sehen, dass es da dieses Wörtchen hat steht, nicht nimmt. Das ist der Unterschied zu 1. Korinther 7, 39, wo es darum geht, ja, wenn sie heiratet, dann. Aber in 1. Korinther 7, 12 ist es, wenn der Bruder eine ungläubige Frau hat oder andersrum die Schwester einen ungläubigen Mann hat, dann. Und das ist eine Pioniersituation, in die Paulus schreibt. Das heißt, in der Gemeinde gibt es jede Menge Leute, die einen ungläubigen Partner haben, weil sie ja überhaupt erst zum Glauben gekommen sind. Sie sind die erste Generation. Und es ist halt nicht der Standard leider, dass beide Ehepartner gleichzeitig zum Glauben finden oder überhaupt, dass beide zum Glauben finden. Das heißt, dass man in einer missionarischen Situation solche Fälle hat, die gibt es auch heute. Aber das ist ein Unterschied, ob ich zum Glauben komme und dann in einer Ehe bin oder ob ich gläubig bin und dann mich für einen Ehepartner entscheide. Diesen Unterschied macht das Neue Testament sehr stark. Und dann gibt es natürlich das vielleicht bekannte ungleiche Joch, 2. Korinther 6, 14. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Und das kann man weit ausführen, aber am Ende geht es um eine Dienst- und Arbeitsgemeinschaft. Ein Joch ist ein landwirtschaftliches Instrument, wo ich zum Beispiel zwei Tiere zusammen schirre, damit sie einen Pflug ziehen oder einen Dreschschlitten in der antiken Zeit. Und eine enge Dienst- und Arbeitsgemeinschaft heißt, ich muss in dieselbe Richtung ziehen. Und wenn das nicht passiert, dann passiert keine Arbeit. Und deswegen ist hier auf jeden Fall auch die Ehe betroffen, weil die Ehe ist eine Dienst- und Arbeitsgemeinschaft, auch wenn man sie vielleicht sehr romantisch sehen möchte, aber man muss das Leben gemeinsam managen. Und als Christ haben wir immer auch die Perspektive, wir sind Arbeiter am Reich Gottes. Und wenn dann mein Ehepartner in eine andere Richtung zieht, dann kann es sein, ich kriege mein Leben gut auf die Reihe, aber ich werde nicht zusammen in die gleiche Richtung ziehen können, wenn es um das Reich Gottes geht. Das funktioniert nicht. Es kann sein, dass es der Ehepartner duldet, vielleicht unterstützt er es auch, aber es wird nie das gleiche Level sein, wie wenn er selber Christ wäre. Deswegen kann man sagen, auch vom Neuen Testament her gesehen, ist die Heirat eines ungläubigen Partners Sünde aus drei Gründen. Der Grund 1 ist, es ist der Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Es ist von 1. Korinther 7, 2. Korinther 6 relativ deutlich, was der Wille Gottes in dieser Hinsicht ist. Der Grund 2 ist, das Risiko der Entchristlichung der nächsten Generation steigt massiv. Und ich kenne nicht wenige Familien, wo das ein großes Problem ist und wo dann die Kinder sagen, naja, der Papa glaubt ja nicht, ja, die Mama glaubt ja nicht, wieso soll ich mich jetzt am frommen Teil orientieren, vor allem wenn der vielleicht sogar der Schwächere, der Seltsamere etc. ist. Also eine Familie, die so eine Konstellation hat, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder einen anderen Weg gehen, ist noch mal höher, als es ohnehin schon ist. Und das ist ja auch der Grund, warum im Alten Testament gesagt wird, mach das nicht. Und der dritte Grund ist, dass Gottes Wille für den Christen einer ist, der sehr massiv ausgedrückt wird im Johannesevangelium, Johannes 15, 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und es wird deutlich, ja, der Vater, der tut die Ranken noch beschneiden, dass mehr Sonne rankommt, dass mehr Frucht entsteht. Und wenn ich mich in ein ungleiches Joch spanne, dann wird mein Leben weniger Frucht haben, ob ich das mir eingestehe oder nicht. Und damit die Verminderung, die Verhinderung der Frucht im Leben eines Christen ist auch nicht der Wille Gottes. Wenn ich gegen den Willen Gottes handle, ist es am Ende Sünde. Das sind die Gründe, warum auch im Neuen Testament die Heirat eines ungläubigen Partners als Sünde zu qualifizieren ist. Jetzt ist das die eine Sache. Wir sagen, gut, was die Leute damals in Israel gemacht haben, wenn es die Christen heute tun, ist als Sünde zu qualifizieren. Ja, was macht man denn aber jetzt? Kann man jetzt einfach so sagen, ja, scheiden wir uns halt, ne? Also Fehler gemacht, dann gehen wir halt zum Standesamt, klären das. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wird Scheidung in der Bibel definiert, kann man davon reden, dass es eine Scheidung im Namen des Herrn gibt, wo Gott sagt, ja, ich will Ehescheidung. Dann beginnt solche Sachen immer mit der Schöpfungsordnung. Immer wenn es um die Frage, wer bin ich als Mensch und wie steht unser Verhältnis zueinander, ist, ich bin immer in der Schöpfungsordnung. Und da ist halt 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und das wird dann von Jesus in Matthäus 19, Vers 6 noch ergänzt. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, wird meistens heute bei einer christlichen Eheschließung auch so zitiert. Gott selber wirkt eine Einheit von Mann und Frau und er selber definiert sie als unauflöslich. Das ist die Schöpfungsordnung, wie Gott Ehe geschaffen hat, wie er sie definiert zwischen einem Mann und einer Frau, was heute auch nicht immer so klar ist. Was steckt dahinter? Gott konstituiert eine unauflösliche Einheit, nach dem Sündenfall zumindest bis zum Tod. Und in der Ehe steckt ganz viel von Gott drin. Wir lesen das in 1. Mose 1, dass er sie als Mann und Frau schafft im Bilde Gottes. Der dreieinige Gott schafft den zweieinigen Menschen in seinem Bilde. Das heißt, der Mensch als Mann und Frau in einer Einheit ist an der Stelle der Repräsentant des Bild Gottes, des dreieinen Gottes von Vater, Sohn und Heiligen Geist, die in einer unauflöslichen Beziehung zueinander stehen. Deswegen ist Gott die Ehe so heilig. Er hat was von seinem Wesen hineingelegt. Es ist letztlich trinitarisch gesehen der Grund, warum Gott den Menschen als zwei schafft und nicht als eins. Jetzt haben wir aber in 5. Mose 24 eine Scheidebrief-Passage. Es sind nur 4 Verse insgesamt. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, sie ihm aber nicht mehr gefällt, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief aufstellt und sie wegschickt. Punkt, Punkt, Punkt. In diesem Text geht es tatsächlich gar nicht darum, hier ist der Scheidebrief, macht, was ihr wollt, sondern es geht darum, wenn du dich scheiden lässt und sie dann einen neuen heiratet und dann der sich wieder von ihr scheiden lässt, dann kannst du deine Ex-Frau nicht wieder zurücknehmen. Eine Wiederheirat ist noch schlimmer als Scheidung und Wiederheirat. Das ist der eigentliche Text, um den es in 5. Mose 24 geht. Der Scheidebrief wird nicht als Gebot gegeben, im Gegensatz zu dem, was die Pharisäer bei Jesus in Matthäus 19 sagen. Die sagen nämlich in Vers 7, Matthäus 19, ja, Mose hat uns doch geboten, den Scheidebrief. Hat er nicht, sondern da steht einfach nur, wenn du dich scheidest und ihr einen Scheidebrief gibst. Das wird also vorausgesetzt, dass das die Praxis ist. Sie wird an der Stelle nicht verdammt, sie wird aufgegriffen, aber eigentlich geht es nur darum, zu regulieren, dass durch die Praxis der Scheidung und des Scheidebriefes nicht noch so Sachen passieren, wie dass eine Frau mehrere Männer durchhat und irgendwann landet sie wieder beim ersten Mann. Da sagt dieser Text, das geht gar nicht. Also es gibt den Scheidebrief, es ist aber eher, dass Gott diese Praxis sozusagen akzeptiert, er gebietet sie nicht. Er sagt nicht, hey, lass dich scheiden, wenn es dir nicht gefällt. Und deswegen ist es auch im Einklang mit Maleachi. Maleachi 2, Vers 15 und 16 heißt es, und brich der Frau deiner Jugend nicht die Treue, denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist sehr interessant, weil in Maleachi 2 werden zwei große Sünden genannt. Eine ist in Vers 11, Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Also da wird es tatsächlich auch so gesagt, das sind nicht nur Frauen anderer Völker, sondern es ist die Tochter eines ausländischen Gottes. Heißt natürlich auch, diese Frau ist nicht übergetreten zum Glauben an Jahwe. Und dann Vers 14, und ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch die Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Es werden zwei Sünden nebeneinander gestellt. Einmal die Heirat einer ausländischen Frau, die nicht an den jüdischen Gott glaubt, und auf der anderen Seite die Scheidung von der jüdischen Frau, der man irgendwann überdrüssig ist und sie rausschmeißt. Und in diesem Kontext sagt Gott, ich hasse Ehescheidung, aber ich hasse auch, dass ihr ausländische Frauen heiratet. Beides steht im selben Text, im selben Kontext. Daher sehen wir, naja, so einfach ist es nicht, im Alten Testament einfach zu sagen, ja, gab's halt. Deswegen auch konsequenterweise Jesus in Matthäus 19, er spricht aber zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also es ist ein Zugeständnis, eine Notordnung, der Scheidebrief. Gott duldet das, er verbietet das nicht, aber es war einfach die Praxis der sündigen Menschen, die Gott an der Stelle reguliert hat, dass es nicht noch schlimmer ist, als es ohnehin schon war. Und Jesus sagt aber, Schöpfungsordnung, das ist der Standard, das ist der Maßstab. Ich aber sage euch, wer immer eine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das bedeutet, Scheidung ist im Fall von Nehemia, im Fall von Esra, eine Notlösung. Warum? Für Esra 10, Vers 3. Da kommt die Bevölkerung zu Esra. Esra ist nach wie vor am Boden zerstört. Er zerreißt seine Kleider mehrmals. Er trauert im Tempel. Er bekennt die Sünde seines Volkes. Und dann sagen die Leute zu ihm, lasst uns doch nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Also es gibt eine Bußbewegung und das Volk selber in Esra, nicht Nehemia, in Esra sagen sie, okay, wir haben erkannt, das ist ein großes Problem, was wir da gemacht haben. Wir sind dazu bereit, uns zu trennen, diese Frauen und die Kinder nach Hause zu schicken, weil wir feststellen, ja, Gott hat es verboten, dass wir uns so vermischen. Wir stellen fest, das ist ein großes Problem, wenn wir religiös so unterwegs sind. Wir sind dazu bereit. Die Rückkehrgemeinde hat ein massives Korruptionsproblem. Sie tun an der Stelle Buße. Wie weit das verbreitet ist, sieht man Esra 10. Das Buch von Esra endet mit fast einem ganzen Kapitel mit Namen. Alles Leute, die eine ausländische Frau hatten oder Kinder mit ihr hatten. Vers 18 bis 44 werden 113 Männer aufgeführt, darunter hohe Priester, darunter Leviten. Und wahrscheinlich waren das die führenden Männer. Weil man könnte ja sagen, gut, wenn es 50.000 Rückkehrer sind, sind wir irgendwie bei 0,25%, ist ja gar nicht so viel. Aber wenn diese 0,25% die Leute sind, die den Ton angeben, dann haben wir eine massive Verschiebung und natürlich eine Vorbildwirkung. Also die Ausleger gehen davon aus, dass das keine abschließende Liste ist, sondern nur die Leute, die entsprechend wichtig waren, dass man sie namentlich da angeführt hat. Bei Nehemia lief das ganz anders ab. 16 Jahre später von Einsicht keine Spur. Da heißt es nochmal, und da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Das ist schon sehr spannend, wie handfest er da unterwegs ist. Weiß nicht, ob ihr damit d'accord wärt, wenn Peter hier in der Gemeinde so unterwegs wäre. Aber warum macht er das? Ne? Das macht er nicht aus Vergnügen. Der Esra, der sitzt im Tempel, zerreißt seine Kleider, sagt, was ist hier los? Der Nehemia, der schlägt auf die Leute ein und sagt, was ist hier los? Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern es ist etwas, was eigentlich die Leute völlig bestürzt und betroffen machen sollte, wie gottlos sie handeln. Nehemia muss massiven Druck anwenden, weil die Leute nicht umkehrbereit sind. 16 Jahre später scheinen sie so abgestumpft zu sein. Daher muss man sagen, Gott will die Ehescheidung nicht. Aber noch weniger will er die Zerstörung der Gemeinde, der Rückkehrgemeinde von innen heraus. Und deswegen ist hier die Entlassung als eine Art Cut der einzige Weg, um dieses Problem, was einmal so weit vorangeschritten ist, zu lösen. Die Alternative ist, die Frauen bekehren sich, dazu kann man sie nicht zwingen. Die andere Alternative ist, man guckt zu. Und es wird genau das Gleiche passieren wie mit den 10 Nordstämmen. Sie werden sich weiter vermischen. Es wird immer weiter auch ein Synkretismus entstehen. Und das Volk wird seine nationale und vor allem seine religiöse Identität verlieren. Das Volk wird untergehen. Das wäre die Konsequenz, wenn sie hier nicht entsprechend gehandelt hätten. Jetzt ist natürlich das wieder spannend, lässt sich das irgendwie im Neuen Testament übertragen? Das ist nämlich auch sehr spannend. Was ist denn, wenn ich dann in einer entsprechenden Ehe bin mit jemandem? Kann ich dann sagen, ja, dann, ich habe es jetzt erkannt, soll ich nicht machen, ist Sünde, dann lasse ich mich halt scheiden. Und da ist 1. Korinther 7 schon immer wieder spannend. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. dass eine Frau sich nicht vom Manne scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Also es wird grundsätzlich gesagt, Scheidung ist für Christen ein No-Go, weil es Sünde ist, von der Schöpfungsordnung her gesehen. Wenn sie aber doch geschieden ist, und hier ist wieder der Punkt, hier wird von einem Zustand des Jetzt ausgegangen, nicht von einem zukünftigen. Also es wird nicht gesagt, wenn sie sich aber zukünftig scheiden lässt, dann, sondern es wird gesagt, okay, wenn sie, jetzt kommt der Brief nach Korinth und jetzt haben wir da Geschiedene, wenn sie geschieden ist, dann, hier ist die Anweisung, bleibe ledig oder versöhne dich mit deinem Mann. Das ist, denke ich, das, was der Wortlaut am ehesten hergibt. Es gibt natürlich auch Leute, die verstehen das als eine Möglichkeit zu sagen, ja, Scheidung ist für den Christen möglich. Aber wenn sie, selbst wenn man so weit geht und sagt, das ist schon so, dann sieht man, oh, da steht was von unverheiratet bleiben oder versöhnen. Es wird also die Wiederheirat in diesem Text ausgeschlossen. Das, was tatsächlich das größere Problem ist. Jesus selber sagt da auch nochmal was dazu. Ich aber sage euch, dass wer immer eine Frau entlässt, seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ihr seht auch hier, die Betonung ist nicht, die Ehescheidung führt zum Ehebruch, sondern die Ehescheidung führt zur Wiederheirat und das führt zum Ehebruch. Das ist also im Einklang mit dem, was Paulus an die Korinther schreibt. Aber natürlich ist das der Regelfall. Es ist natürlich so, wenn ich geschieden bin, dass ich den Wunsch nach Partnerschaft habe, dass ich irgendwann an den Punkt komme. Und Jesus sagt, in dem Moment, wo eine neue Ehe konstituiert wird, das ist dann final der Cut, wo die alte dann gebrochen wird, wenn es quasi zu einer neuen Vereinigung kommt, die Ehepartner mit einem neuen Partner ein Fleisch werden. Daher kann man sicherlich argumentieren, es gibt Scheidung als Notordnung im Neuen Testament, aber es ist dann doch relativ restriktiv, weil eben die Wiederheirat problematisch ist. Wenn wir da jetzt ein Fazit ziehen aus diesem Gesamttext, dann muss man erstens sagen, Scheidung ist immer Sünde, da sie Gottes Schöpfungsordnung verletzt. Und da ist es auch völlig egal, was es da für Gründe gibt. Es ist auch Sünde bei Nehemia, dass die diese Ehen auflösen. Gott will die Ehescheidung nicht. Das heißt, wenn sie das tun, ist es Sünde, aber es wäre halt eine noch größere Sünde, in diesen Ehen zu bleiben, weil die Eheschließung mit einem nicht-jüdischen damals oder einem nicht-christlichen Partner heute ist, sofern sie zu einem Zeitpunkt geschlossen wird, wo der andere Partner Christ ist, Sünde, da sie die religiöse Integrität der Familie, der Gemeinde und das Fruchtpotenzial des Christen bedroht. Und das ist der Punkt, wo wir viel zu wenig sehen, wo wir viel zu wenig diese Dimension sehen, was das eigentlich bedeutet. Und ich kenne einige Leute, auch in der Familie persönlich, die in solchen Beziehungen sind. Und ich kann euch sagen, es ist so. Es ist so, dass die Familie ein religiöses Problem hat, dass die Kinder gespalten aufwachsen, dass der Ehepartner, der Gläubige, keine Freiheit hat, seinen Glauben zu leben und dass die Frucht, die aus so einer Familie entsteht, reduziert ist. Es ist eine ungute Situation. Was übrigens nicht heißt, dass es eine schlechte Ehe sein muss. Es kann sein, man führt eine gelingende, liebevolle Beziehung, aber auf der Glaubensebene kann es eben nicht funktionieren. Scheidung als Notlösung oder Notordnung kennt das Alte Testament definitiv, aber das Neue Testament auch, ist aber deutlich restriktiver. Wer also die große Freiheit des Christen im Neuen Testament sieht, zu sagen, Scheidung ist immer ohne Probleme möglich, das ist nicht so. Ich würde in der Seelsorge eher zu einer räumlichen Trennung raten. Das ist, denke ich, immer mal notwendig. Ich würde tatsächlich mit Scheidung sehr zurückhaltend sein, weil ich sage, die Texte geben das nicht her, dass man das sehr großzügig handhabt. Die Schöpfungsordnung als Motiv ist da zu stark dahinter. Und das eigentlich Bittere, aber was in den Gemeinden heute auch die meisten Probleme macht, ist, dass Wiederheirat fast völlig im Neuen Testament ausgeschlossen wird. Es gibt Fälle, die da diskutiert werden. Ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, eigentlich sind die Texte so, dass es im Neuen Testament gar keine Wiederheirat gibt, ist seelsorgerlich eine sehr schwierige Sache. Der Standard, den das Neue Testament uns vor Augen malt, ist ledig bleiben oder Versöhnung mit dem Partner. Da gibt es sicherlich Leute, die da auch aus der betroffenen Perspektive ein großes Problem damit haben. Der Text des Neuen Testamentes und die Heiligkeit Gottes, das Wesen Gottes, was in der Ehe drinsteckt, tun hier eine so enge Definition uns vor Augen malen. Jetzt ist so die Frage, warum ist es eigentlich anders? Und damit möchte ich auch schließen. Wieso ist es so, dass sowohl die Juden damals als auch die Christen heute anders handeln? Und einer der Gründe dafür ist, dass das Volk Gottes zu allen Zeiten bedürfnisorientiert ist. Und ich habe mit einer Mutter gesprochen, ich habe eine Jugendgruppe geleitet, die Mutter einen ungläubigen Mann gehabt, der auch nach Jahrzehnten nicht zum Glauben gekommen war. Und sie hat gesagt, ja, was sollte ich denn machen? Ich war Medizinstudentin und dann Ärztin und ich wurde immer älter und es gab einfach keinen christlichen Mann, der verfügbar war und der mich wollte. Und Online-Dating gab es damals auch noch nicht und so. Und ich hatte doch keine andere Wahl. Ich wollte Ehe, ich wollte Familie, also musste ich einen Nicht-Christen nehmen. Mit ihren Kindern ist es leider nicht so gut ausgegangen. Eher ein Beispiel dafür, zumindest derzeit, dass es tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nächste Generation nicht gläubig ist. Das Bedürfnis, ich möchte einen Partner, es gibt keinen Christen, also nehme ich halt einen Nicht-Christen. Das Bedürfnis zu sagen, ich möchte gerne Kinder, ich möchte das, Familie. Und dann gibt es halt niemanden, also mache ich es halt. Und das andere, die Anpassung an die Umgebungskultur. Natürlich leben wir in einer Welt, wo plural ist. Natürlich leben wir in einer Welt, die das Multikulturelle und auch das Multireligiöse eher als Ideal sieht und nicht als Problem. Das andere, wenn man sagt, ja, wir grenzen uns ab, nur die Deutschen, nur die, das würde man sagen, ja, das ist rassistisch, das ist viel zu eng gedacht, aber wir passen uns letztlich an, wir sind geprägt von der Zeit, in der wir leben und dadurch sind wir auch stark geprägt davon, das nicht so schlimm zu sehen, weil ich kann doch meinen Glauben leben, mir wird doch mein Partner sicherlich keine Steine in den Weg legen. Es ist schwierig, sich vom Wort Gottes in die andere Richtung prägen zu lassen. Deswegen führt es eben zur Relativierung oder Ignorierung des Wortes Gottes. Und das ist aber ultimativ eine Selbstschädigung, selbst wenn ich erst einmal die kurzfristigen Benefits, die kurzfristigen positiven Seiten vielleicht genieße. Es gibt Leute, die predigen das anders. Wenn ich Christen treffe, die in so einer Situation sind, viele davon finden Erich Engler, ein Schweizer Pastor, der einen großen Online-Dienst hat, ist der Hypergrace-Bewegung von Derek und Joseph Prince zuzurechnen. Und der sagt dir, hey, vergiss das. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du verheiratet, wenn du das Bedürfnis hast zu heiraten, dann musst du heiraten. Und wenn du geschieden bist und das Bedürfnis nach einer Ehe hast, dann will Gott dich segnen. Er will, dass du wieder heiratest. Gott will das Gute für dich. Er will, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und da muss ich euch sagen, dass er leider an der Stelle ein Irrlehrer ist. Gott will nicht zuerst deine oder eure Bedürfnisse erfüllen. Gott möchte, dass ihr ihm dient. Er möchte, dass ihr heilig seid, wie er heilig ist. Er möchte, dass euer Leben Frucht bringt zu seiner Ehre. Und da kann es tatsächlich sein, dass das eigene Bedürfnis dem entgegensteht und dass man das dem unterordnen muss. Und dass man das auch unterordnen darf, weil eine Sache kann ich euch sicher sagen, es lohnt sich immer, Gottes Wort gehorsam zu sein, selbst wenn es schmerzhafte Einschnitte bedeutet, selbst wenn es schmerzhafte Lebensentscheidungen zur Folge hat. Und ich möchte jetzt euch Zeit geben zur Reflexion. Ich weiß nicht, ob ihr selbst betroffen seid, wenn habe ich vielleicht gerade einige Leute stark verletzt mit seiner Botschaft, wo ich sage, ich habe tatsächlich das nicht gerne, diese Texte, aber es ist das, was das Wort Gottes lehrt. Und es ist auch so, dass egal in welcher Lebenssituation ihr euch befindet und was euch davon persönlich betrifft, dass es grundsätzlich so ist, dass jede Sünde durch Jesus Christus vergeben werden kann, auch die Sünde der Ehescheidung, auch die Sünde der Wiederheirat. Die Frage ist nur, sieht man es überhaupt als solche, bekennt man es als solche, beugt man sich unter das Wort Gottes? Und dazu möchte ich euch auffordern, dass ihr einfach in der Stille ins Gebet geht mit Gott, dass ihr eure Sicht, eure Situation bringt. Und ich wünsche euch, dass ihr am Ende sagen könnt, ja, das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und ja, ich will mich darunter beugen, selbst wenn es mich schmerzt, selbst wenn es wehtut, selbst wenn es meine Lebenssituation vielleicht sogar sehr schmerzhaft betrifft. Amen. Jesus Christus, wir wollen bekennen, dass du als der Sohn Gottes auch autoritative Lehre gibst im Neuen Testament. Und wir sehen, dass du die Schöpfungsordnung als Norm definierst für das Miteinander von Mann und Frau. Wir sehen aber auch, dass es in dieser Einheit von Mann und Frau, dass da die Glaubensebene eine so große Rolle spielt und dass es nicht egal ist, ob man da auf der gleichen Ebene unterwegs ist oder nicht. Und du siehst die Schwierigkeiten, die damit einhergehen und wie viele damit zu kämpfen haben, weil sie in Ehen sind, die diese religiöse Einheit nicht haben oder weil sie in Ehen sind, die auf der menschlichen Ebene nicht gelingen, weil sie Gewalterfahrungen machen. Also das ganze Portfolio der menschlichen Sünde, was sich da gerade in diesem Bereich so stark zeigt. Und wir wollen Buße tun und um Vergebung bitten, wo wir selbst schuldig geworden sind, wo wir selbst Kompromisse gemacht haben, wo wir selbst vielleicht auch mit Gedanken spielen, wo von deinem Wort her als Sünde bezeichnet werden. Und wir wollen gleichzeitig bitten, dass du uns immer wieder an den Punkt bringst, wo wir von deinem Wort her gut geprägt werden, aber dass du uns auch befähigst, gut mit Leuten umzugehen, die betroffen sind, dass dieses Spannungsfeld von Gesetz und Gnade, wo auch dieser höchstpersönliche Bereich, der so fragil ist, dass du da Gnade schenkst, dass wir damit gut umgehen können und dass wir da einander zum Segen sind. Und wir sehen das bei Nehemia, wie brachial er vorgeht und trotzdem ist es ein Segen für seine Zeit, für seine Gruppe. Wir sehen es bei Esra, wie krass er zerstört ist, wie viel er weint und Buße tut und wie das zum Segen ist. Bitte schenk uns, dass wir in der jeweiligen Situation das richtige Maß, die richtigen Worte finden. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Darunter wollen wir uns beugen. Amen. Jetzt singen wir ein Lied. Ehre sei dem Namen des Herrn.